Guten Morgen, liebe Gemeinde.
Sagst du Hallo?
Hallo.
Also an meine kleine Enkelin, die Aurelia, darf mich heute ein bisschen am Anfang assistieren. Und ich möchte einfach motivieren dich, dass du achtsam bist. Wir gehen ganz oft an den Wundern Gottes vorbei und merken es nicht. Aber wenn wir das merken, dann wird unser Herz voll Dankbarkeit. Wisst ihr, ich habe schon einigen gesagt, ich werde über eine Obstschale predigen. Es ist nur natürlich ein Witz. Ich möchte damit zeigen auf den, der das gibt. Und ich möchte jetzt wirklich Gott die Ehre geben. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, der du allerlei wunderbare, leckere Früchte schenkst uns. Früchte, die in der Erde sind, die auf der Erde sind, in Sträuchern, auf den Bäumen, Herr. Du bist so gut zu uns. Und es ist nur eine kleine Kleinigkeit hier von dieser Vielfalt, die du auf dieser Erde wirkst. Du bist der Geber von guten Gaben. Und du bewirkst es, dass diese Früchte wachsen können, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich möchte jetzt, dass Aurelie diese Früchte zusammenzählt. Kannst du schon die Wasserflasche hinstellen hier unten? Ja. Du kannst doch, bist schon ein großes Mädchen und du kannst zählen. Zählst du die? Ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Und da ganz unten noch?
8.
Eine hast du irgendwie verpasst. War das vielleicht die Kartoffel?
Nein.
Es müssen 9 Stück sein. Ich habe einfach als Parallele das gemacht. Wisst ihr, ich bin jetzt überrascht, was sie sich aussuchen wird. Sie darf eins etwas behalten, Aurelia. Du darfst dir etwas behalten von diesen Früchten. Was möchtest du? Die Mango. Ja, was ist das?
Mango.
Und was ist das?
Apfel. Und das? Kartoffel. Zwiebel. Tomate. Granatapfel.
Und was ist da ganz unten grün? Ist das?
Eine Biene.
Und daneben noch?
Eine Kiwi.
Wunderbar hast du das gemacht. Jetzt darfst du zu deiner Mami gehen, ja? Du sollst mal auf großen Bühnen stehen und zu vielen Menschen sprechen über die Güte Gottes. Ja, wir staunen, Vater, über deine Genialität, über deine Weisheit und über deine Güte zu uns Menschen. Du beschenkst uns so reichlich. Es sind hier, waren es 9 Früchte. Und kennt ihr vielleicht schon einen Baum, der diese, ja, ich würde sagen nicht diese, aber 9 verschiedenartige Früchte bringen kann? Ich kenne einen. Das bist nämlich du. Wir haben gehört von dieser, ich wollte nur ganz klar so die Parallele bringen zwischen dem, was Gott von uns erwartet oder welche Eigenschaften in unserem Geist wir haben können, von diesen Früchten des Geistes, angefangen von der Liebe und mit der Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung wird es noch genannt. Ja, es gibt so vieles, was Gott schafft und es ist gut, wenn wir das sehen, dann nämlich wird unser Herz auch voll mit Dankbarkeit sein. Ich möchte einfach mal erstmal bei einem Obstbaum bleiben, ja? Die Vielfalt ist ja riesig, man kann nicht alles erwähnen und so, ne? Und ich dachte mir, wie kommt man zu so einem Obstbaum? Man kann natürlich hingehen in die Baumschule und sich kaufen etwas. Da gibt es ja verschiedene Arten von Obstbäumchen. Aber irgendwie kommen die ja auch an so etwas ran, ne? Und ich habe mich ein bisschen, ich bin überhaupt kein Gärtner oder ich verstehe nicht viel davon. Ich habe auch keinen grünen Daumen. Bei mir geht es eher ein alles. Bei uns beschäftigt sich immer mehr mit Pflanzen und so, ne? Aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Es wird ausgesucht eine Sorte von Obstbäumen, die sehr robust ist, sehr stark zum Wachstum und so, ne? Und dann wird der Samen davon genommen, wird gepflanzt, wird in die Erde gelegt, in guten Boden. Und das keimt, soll Wasser bekommen natürlich, und schön Wärme, Wasser, Wärme, Sonne. Und dann keimt es und fängt an, Wurzeln zu schlagen. Man hat heute erwähnt auch, ja, eine Rose ins Wasser gestellt, kann Wurzel bekommen. Gott gibt es. Es ist schon wunderbar, wie es überhaupt kommt. Man pflanzt irgendwelche Pflanzen in den gleichen Boden, ja? Und die Pflanze zieht Saft aus dem Boden, diese Stoffe, die sie braucht, und setzt sie um in ihren Früchten. Man kann nur staunen von Vielfalt von Form und Farbe, von ganz grün bis schwarz und rot und gelb und was es alles nur nicht gibt, ne? Und von Geschmack auch. Es ist von süßlich, so lieblich, süß, mild bis feurig wie diese Peperoni, ne? Oh, es ist, ja, Gott gibt alles nicht nur zum uns satt machen, sondern dass wir das genießen können. Ist er nicht wunderbar? Er verdient Lob. Er verdient wirklich Jubel. Amen, ne? Ja. Und ja, wieder zurück mal zu diesem Obstbäumchen. Dann wächst dieses robuste, starke Bäumchen, wird zu einem kleinen Baum, nicht von da, vielleicht von hier so, ne? Und dann kommt der Gärtner und schneidet es komplett, ja, über bestimmte Höhe, über den Boden ab. Und dann wird genommen man nennt es Edelreis. Also man nimmt es von einem Obstbaum, der sehr gute Früchte bringt, ne, die später jemand diese Früchte haben möchte. Und man tut es reinsetzen in diesen abgeschnittenen Stamm. Man verbindet es stark, man tut es abdichten und soweit ist es schon ein Obstbaum. Das wächst zusammen und das kommt in die Höhe und wird größer und größer. Und es braucht nicht irgendwelche sich anstrengen oder so. Das liegt in dem Natur, wie Gott diese Pflanze erschaffen hat. Und ja, wie auch unsere Kinder, ich würde sagen so, ne? Die essen und trinken, genießen das Leben und werden Jahr für Jahr immer größer und größer, bis sie Mama und Papa überragen in der Größe, ne? Ja. Und nicht vergessen, dass man die Bäume, diese Frucht, Obstbäume beschneiden muss. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn jemand gute Frucht sehen will, er muss seinen Obstbaum beschneiden. Sonst wird er verwildern und ja, dann siehst du nie gute Früchte daran. Ich möchte noch eine Geschichte euch erzählen, die Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Aber ich möchte noch was fragen. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Weihnachtsbaum und einem Obstbaum? Ja, Weihnachtsbaum, die. Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt Plastikbaum, sondern man sucht sich einen Nadelbaum, am besten eine Nordmannstanne, die schön von Form ist, buschig und gut zum Ansehen, ja? Und ja. Amen. Der Zweck ist Unterschied. Dann steht er 2-3 Wochen vielleicht, wird schön geschmückt und nach dieser Zeit, nach Weihnachtszeit, wird er entsorgt. Fertig, vorbei. Alles vorbei. Ein Obstbaum normalerweise, besonders die, die gute Früchte bringen, die werden sehr, sehr alt. Die werden gepflegt und gehegt, weil der Besitzer will Frucht sehen, er will Früchte haben. Ja? Der Zweck dieses Obstbaumes ist, eine gute Frucht zu bringen. Und normalerweise, er muss sich auch gar nicht anstrengen. Er schlägt tief in den Boden, seine Wurzeln, zieht diesen Saft, so wie ich gesagt habe, überhaupt über Pflanzen, die Wertstoffe, die Nährstoffe aus dem Boden. Er wächst und fängt an zu blühen. Und dann kommen Bienchen, fleißige Bienchen und bestäuben. Das haben wir auch letztens gehört in diesen 3 Tagen, die Bestäubung. Und dann anstelle von diesen Blüten kommen kleine grüne Früchte. Die sind noch ungenießbar. Aber es vergehen Wochen, vergehen Monate und die werden größer, größer. Und dann zu gegebener Zeit ist der Baum voll mit saftigen, leckeren Früchten. Ja, aber der Weihnachtsbaum, der ist weg, entsorgt, irgendwo schon auf der Mülldeponie, verschreddert und so. Ne? Ja, diese Geschichte, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, das, was ich nur möchte euch darauf aufmerksam machen, ist, dass wirklich diese Bäume, die Nutzbäume, die werden beschnitten. Und ich werde das meiste, was ich so von Gott empfangen habe, ich werde das vorlesen. Es gab eine Zeit, schon längere Zeit her, etwa 22 Jahre zurück, da kam der Herr nach Molbeggen und pflanzte ein Obstbäumchen. Er veredelte es, so wie ich erzählt habe. Und ja, es war klein und zart. Und so mancher, der das angesehen hat, hat gesagt, oh je, wird da wohl was von? Hat es überhaupt eine Chance zum Leben? So dachten viele. Aber der Herr war ihr Schutz und Versorger. Du sollst leben und gedeihen, sagte der Herr. Er hat diesem Bäumchen einen Namen Oase gegeben. Ja, und so vergingen die Jahre. Das Bäumchen wuchs auf und wurde schön und ansehnlich. Es bekam eine wunderschöne, üppige Baumkrone. Oh, die Oase. Die Oase ist schön. So haben viele dann gesagt, ne? Ja, sieh an, sieh an. Bin ich nicht die Oase? Bin ich nicht wunderschön? Stolz und selbstgefällig standst du da. Eines Tages kam der Herr zu dir und begutachtete dich. Du sollst gute Früchte tragen, sagte er. Er nahm seine Gartenschere. Könnt ihr euch erinnern an dieses Gleichnis, das Jesus über den Weinstock erzählt? Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und mein Vater ist der Gärtner. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, und jede, die nicht bringt Frucht, die wird abgeschnitten und weggeworfen. Und so kam es, dass der Herr die Gartenschere nahm und beschnitt dich in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Es hat wehgetan. Es hat sehr vielen wehgetan. Voll Scham und Verlegenheit standst du da. Und so mancher, der dich gesehen hat, hat nur gepfiffen und mit dem Kopf geschüttelt. Es ist nicht viel übrig geblieben von deiner üppigen Baumkrone. Aber der Herr sagte, gräm dich nicht über das, was geschehen ist. Denen, die mich lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Du wirst gute Früchte tragen, ganz definitiv. Lass deine Wurzeln tief in Christus. Ernähre dich mit seinem Saft. Du bist umwoben vom Heiligen Geist. Und die Sonne deines himmlischen Vaters scheint über dich. Denk daran, ich schaffe es, dass du gute Früchte tragen wirst. Wir haben gehört auch, ich habe von diesen Früchten gesagt, Gott gibt das Wachstum. Paulus hat einmal erwähnt, er sagt, schaut nicht auf mich, auf Paulus oder auf Apollos. Er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber das Wachstum gibt der Herr. Und die Frucht, die kommt vom Herr. Es ist nicht unser Verdienst, es ist seine Gnade über uns. Ne? Und der Herr sagt, Liebe wird deine Wunden heilen. Sie wird dein Herz bewegen, dass du von dir wegschaust, hin zu anderen Menschen. Es wird dir Freude bringen, anderen Menschen zu dienen. Es wird dir völlig egal sein, welche Geige du in der Gesellschaft spielst. In deiner Familie, in der Gemeinde. Habe du deine Lust an mir, sagt der Herr, und an meine Gunst, so wird es dir gut gehen. Glücklich zu sein und Freude am Leben zu haben, hängt nicht davon ab, ob du die erste, zweite oder die dritte Geige spielst, sondern wie nah dein Herz an meinem Herzen hängt. Der Herr ist die Quelle des Lebens. Wenn du ihm nahe stehst, so bist du voll vom Leben. Heute haben wir gesprochen von diesem lebendigen Wasser, das von dem Thron Gottes kommt und das Leben bringt in das Herz, das danach dürstet. Ne? Und das ist ganz unabhängig davon, welche Position du in der Gesellschaft oder Gemeinde inne hast. Davon hängt das Leben nicht ab. Seine vollkommene Liebe, die Agape-Liebe, wird sich durch den Heiligen Geist in dein Herz ausgießen. So wie Apostel Paulus es im Römerbrief im 5. Kapitel, 5. Vers beschreibt. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Warum ist Liebe so wichtig für unser Leben miteinander? Weil nur Liebe es möglich macht, dass Persönlichkeiten mit verschiedenen Interessen, verschiedenen Charakteren, mit einem freien Willen zu Entscheidungen zu treffen, dennoch können auf Dauer in Harmonie miteinander leben. Liebe ist die große Konstante im Reich Gottes, die das ganze Reich auf immer und ewig zusammenhält. Gott macht es möglich. Gott ist Liebe. Wisst ihr, Jesus hat einmal gesagt, wer von euch der Größte sein will, der soll aller Diener werden. Ich möchte eine Bibelstelle lesen aus 1. Johannesbrief, aus dem 4. Kapitel, vom 16. Vers. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Wirkliche Liebe ist frei vor Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Ich habe auch irgendwo das, was ich üblich immer mache. Ja, Kalender, mein Kalender. Für Sonntag, 15. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, uns als Sühnung für unsere Sünde. Amen, so ist das. Nicht wir sind die Macher, nicht wir sind die, die so stark und so sind, sondern Gott ist der, der es in uns bewirkt. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Amen. Also einerseits, wenn wir das Wort Gottes lesen, haben wir hier Liebe als Gebot, weil es von Anfang an gesagt worden ist, so wie wir im Gesetz lesen, du sollst den Herrn über alles lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder wie der Prophet Micha es sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es steht in dem Buch des Propheten Micha, 6. Kapitel und 8. Vers. Also die Forderung Gottes ist gerecht und fair. Das müssen wir ja einsehen, ne? Das Problem ist, dass der natürliche, fleischliche Mensch ist nicht in der Lage, diese Forderung zu erfüllen, weil er durch die Sünde geschwächt ist. Die Lösung kommt durch den Geist. Die Liebe Gottes wird durch den Heiligen Geist in dein Herz ausgegossen. Habe ich auch vorher schon gelesen. Ne? Durch sein Wirken wird in deinem Herzen die Frucht der Liebe wachsen. Ja, es braucht Zeit. Ja, es braucht Geduld. Ja, es braucht die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ja, wie sieht die Frucht aus? Es ist wie, wenn ich so diesen Apfel nehme, ne? Sieht schön aus. Ich betrachte ihn von allen Seiten. Ja, so seine wunderschöne Form auch. Sehr schön. Und die Farbe. Und dann, er riecht auch wirklich gut. Und dann kostet man und schmeckt, wie süß er ist, ne? Und ungefähr so macht es auch der Apostel Paulus, als er im 13. Kapitel im 1. Korintherbrief er betrachtet diese Frucht der Liebe und beschreibt sie. Und wir müssen zugeben, wenn wir das lesen, wirklich, das ich habe das mehrmals schon gelesen und das trifft immer wieder. Also das sieht etwas anders aus, als wir normalerweise erleben unter den Menschen. Weißt du, ich habe den Heiligen Geist gefragt, soll ich jetzt dieses Kapitel lesen und kommentieren jeden Vers? Und der Herr hat gesagt, nein. Wer diese Frucht begehrt, soll mit mir darüber reden. Wie ist es? Wie sieht es aus mit unserer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Worüber sprichst du mit ihm? Worüber sprechen wir mit ihm? Ne? Und ich möchte dir vorschlagen, nimm es dir vor, diese Woche, und mit einer Woche ist es auch nicht getan. Jedes Mal, wenn du deine Zeit hast mit ihm, bitte ihn, Vers für Vers in dein Herz schreiben die Worte, die er, der Heilige Geist, einst Paulus gegeben hat. Weil es kommt nicht von Paulus. Letztendlich kommt es vom Herrn. Also der Heilige Geist hat es ihm gegeben. Und er, unser Gott, er ist treu. Er will es tun. Du sollst es aber begehren. Und diese Begierde wird keine Sünde sein. Ich möchte aber als Vorgeschmack dieses Kapitel lesen. Und dann bete ich noch. Lass es auf dich wirken. Und Apostel Paulus fängt es mit dem an, dass er nicht direkt mit der Beschreibung von dem, wie Liebe aussieht, sondern er sagt auch den Unterschied zu den anderen Dingen. Es gibt ja, viele Begabungen, es gibt viele Dinge, die Menschen erleben oder wo sie auch etwas leisten und so. Ne? Und er sagt, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören. Und auch die Gabe, Gottes Gedanken zu erkennen, wird nicht mehr nötig sein. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind, doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Das ist gewaltig, ja? Wir sind so auf ihn angewiesen. Wir sind so angewiesen auf den Heiligen Geist. Und ich möchte einfach zu Gott beten jetzt. Vater, du kennst uns. Du kennst unsere Schwächen. Und du kennst unsere Fehler der Vergangenheit. Du versprichst, Herr, dass die Liebe in uns wachsen wird. Wenn wir auf dich achten, wenn wir deine Nähe suchen. Heiliger Geist, wenn du diese Verse, wo diese Liebe beschrieben wird, Vers für Vers in unsere Herzen schreibst, so wie du einmal durch den Propheten gesagt hast, ich werde meine Gebote und meine Satzungen in ihre Herzen schreiben. So wird es von innen kommen, nicht von außen aufgedrängt, sondern von innen, weil deine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Und so soll diese Liebe in uns wachsen, von einem, wo es ungenießbar ist, zur Reife kommen, zur Süße, zur Stärke, wo wir sehen, wem können wir begegnen mit Liebe? Also du hast gesagt, Nächste, du hast es erzählt von dem barmherzigen Samariter her. Öffne uns die Augen, dass wir die Nöte unserer Mitmenschen sehen. Öffne uns die Augen für die, die auch neben uns sind, in der Familie. Und das Vers für Vers, so wie es beschrieben ist, dass wir nicht gereizt werden, dass wir geduldig werden, dass wir, die Liebe wird das alles zu, ja, dass es sich manifestieren wird, alles. Herr, du bist so gut zu uns und ich danke dir und ich bete, dass du jeden von uns hilfst, dass wir anfangen. Diese Frucht soll wachsen in uns, in Jesu Name. Amen. Gott segne euch alle.